Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie hochmotiviert zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 13. März 2023. Zuversicht auch im Bombenhagel der Wirklichkeit. Das ist unser Motto. Und es kracht und knallt ja an ziemlich allen Ecken und Enden. Es gibt natürlich immer auch Lichtblicke, die man dann gerne übersieht. Wir allerdings nicht. Aber es gilt eben auch, die Finsternisse, die Dunkelkammern im Blick zu haben. Und im Moment verdüstert sich ja etwas der Horizont. Wir haben Bombeneinschläge in der Weltwirtschaft, Stichwort Silicon Valley Bank. Sie haben davon gehört, eine große amerikanische Westküstenbank ist in die Insolvenz gerutscht. Wegen, ja, immer das Gleiche. Die haben einfach Firmen falsch bewertet. Die haben Schrottfirmen gekauft. Start-ups, ja, dieser Start-up-Kult, auch in unserer Politik, fördert die Start-ups. Start-ups, der neue Heiligenschein, Corega-Tabs und Start-ups und wie das alles heißt hier. Der Kult um diese Neugründungen, nichts Neues unter der Sonne. Die haben sich also verspekuliert. Aber in der Weltwirtschaft ist man jetzt etwas verunsichert. Wie wird sich dieser Bankencrash auswirken? Ist das wie damals 2008? Sie erinnern sich, Lehman Brothers, die hat es ja damals gelupft. Könnte sich das in der Richtung auswirken oder nicht? Dann haben wir die ganze Verfinsterung der Geopolitik, natürlich die Konfrontation Russland und Amerika, Ukraine, dort nach wie vor akute Eskalationsgefahr, dann im fernen Osten, Taiwan, China, auch da wird mit dem Säbel gerasselt, die Amerikaner, die da mit ihren Top Gun Testosteronbomben sich da in Taiwan breit machen und da das Reich der Mitte, den Panda-Bären, den Drachen reizen und provozieren und gleichzeitig die Chinesen, die natürlich da auch wiederum Stärke manifestieren, konfrontative Töne da von Xi Jinping, dem neuen Mao, der ja die kommunistische Partei autokratisch da wieder stärker betont, mit aus meiner Sicht ganz gefährlichen Auswirkungen für die chinesische Wirtschaft. Kapitalismus und Kommunismus, das geht eben nicht zusammen. Und der Versuch, hier das Rad der Zeit zurückzudrehen durch Xi Jinping, also die Errungenschaften auch der Liberalisierung eines Deng Xiaoping wieder abzubauen, das wird sich rächen, das wird nicht gut herauskommen. Nun, ich bin kein China-Experte. Ich kann Ihnen nicht mit letzter Sicherheit hier darlegen, wie es in den innersten Verästelungen da Chinas aussieht. Da haben wir Experten am nächsten Donnerstag übrigens in der Weltwoche, Stefan Baron, mit einer großen Analyse zu den jüngsten Entwicklungen in China. Er kennt dieses Land sehr, sehr gut, hat darüber auch einen Bestseller geschrieben und er gehört eben zu jenen Autoren, die nicht dieses billige, auf Vorrat herabsetzende und verächtliche China-Bild präsentieren, sondern eben auch ein Autor, der sich ums Verstehen bemüht. Und Verstehen heißt ja eben nicht alles akzeptieren und rechtfertigen, sondern einfach einmal zu verstehen versuchen, was da überhaupt passiert, eine ganz wichtige Tugend. Also wir haben hier eine ganze Reihe von Unerfreulichkeiten, aber eben auch schöne Sachen, zum Beispiel jetzt gerade an den Oscar-Verleihungen in Los Angeles, ein deutscher Film, im Westen nichts Neues, 4 Oscars, er hat es nicht ganz geschafft, den Preis für den besten Film abzuholen, war 9-mal nominiert, Edward Bergers Antikriegsfilm, für mich das beeindruckende Filmereignis des Jahres. Andere haben dann den Vorzug erhalten, ein Science-Fiction-Drama. Lassen Sie mich schnell den Titel suchen, ich kann hier das nicht auswendig, muss das schauen hier. Everything, Everywhere, All at Once, habe diesen Film nicht gesehen, wurde ausgezeichnet als bestes Drama mit der malaysischen Hauptdarstellerin Michelle Yeoh, die auch den Preis für die beste Hauptrolle abgeholt hat. Und das hat nun, dieser Film hat 5 Oscars gewonnen, im Westen nichts Neues. 4, darunter allerdings die Auszeichnung bester internationaler Film. Ein ganz großer Erfolg für diesen deutschen Regisseur, der, wie ich höre, auch schweizerische Wurzeln haben soll. Dann ebenfalls ein Gewinner, ein Comeback, Brendan Fraser. Dieser Hollywood-Schönling und romantische Abenteuerheld der frühen 2000er Jahre, der 90er Jahre, der dann irgendwie von der Bildfläche verschwunden ist, er kehrt zurück in The Whale als massiv übergewichtiger Hauptdarsteller, als Hauptfigur, ein Meisterwerk auch der Maskenbildnerkunst hier, die Traumfabrik, die Albtraumfabrik, die ja auch viele Fragwürdigkeiten aufweist, diese ganze Woke-Kultur und so weiter. Da müssen wir nicht darüber reden, aber ich bin ein nach wie vor großer Leinwand- und Filmenthusiast und ich gratuliere Edward Berger für seine fantastische Leistung mit Im Westen nichts Neues. Und Im Westen nichts Neues ist für mich der Film der Stunde, weil er eben uns den Spiegel vorhält, diesen kriegslüsternen, kriegsbegeisterten, wir schaffen das, Politikern, da dieser abgehobenen Kaste, die sich da nach irgendwelchen Interessen ausrichtet, nur nicht nach denen, die sie eigentlich ins Zentrum stellen sollte, die der eigenen Bevölkerung, da diese Copy-Paste-Politiker, die einfach das übernehmen, was in Washington gesagt wird bei uns, und denen führt dieser Film vor, ohne das allerdings pädagogisch überfrachtet zu tun. Er zeigt ihnen eben, dass anhand dieses Buchs Im Westen nichts Neues, dem großen Antikriegsroman von Erich Maria Remarque, wohin eben diese Kriegsbegeisterung führen kann, das wird sehr anschaulich, fast handgreiflich wird das auf der Leinwand dargestellt, sozusagen die filmische Gegenthese, die filmische Gegenwelt zu dem, was wir heute in den Medien erleben. Die sind also ziemlich eng da in diesem Kriegsrausch, in dieser Kriegsbegeisterung, in dieser Weltuntergangsbegeisterung, in diesem apokalyptischen, fiebrigen Inferno, in dieser Vorhölle da, der Kriegslüsternheit, die uns da immer wieder entgegenzüngelt und entgegenbrandet. Dieser Film sicherlich ein ganz wichtiger Kontrapunkt. Übrigens auch Papst Franziskus hat wieder in einem Interview, glaube mit dem Schweizer Fernsehen sogar, unterstrichen, dass wir jetzt in einem Weltkrieg drin steckten, mit imperialen Interessen, und zwar nicht nur von Seiten Russlands, sondern auch von Seiten anderer, kann sich ausdenken, wen er gemeint hat, die Amerikaner, und er würde sich hier nach wie vor zur Verfügung stellen, um einen Frieden zu vermitteln. Eine ganz wichtige Stimme. Ich lobe alle Friedensstimmen in dieser aktuellen Zeit. Sehr, sehr wichtig, dass man über Frieden redet und dass man versucht, sich hier auch ein differenziertes Bild zu machen. In diesem Zusammenhang empfehle ich dieses Buch, das 3 Jahre alt ist, aber sehr, sehr erhellend, geschrieben von einem westukrainischen Autor, heute in Deutschland lebend, Wladimir Sergienko, Europas offene Wunde, wie die EU beim Krieg in der Ukraine versagte, eine minutiöse Darstellung der ganzen Vorgeschichte dieses Ukraine-Kriegs. Und die Vorgeschichte zeigt ihnen eben, dass Fehler auf allen Seiten gemacht wurden. Auch auf Seiten der Russen natürlich, auf Seiten der Europäischen Union sehr viele, aber auch auf amerikanischer Seite. Stichwort einfach dieses Hineingrätschen, diese Blutgrätsche da in die Interessens- und Sicherheitssphären anderer Großmächte, in typisch amerikanischer Überheblichkeit, oder der Amerikaner, der da im übertragenen Sinn glaubt, dir die Freundin ausspannen zu können. Aber wir bleiben immer noch gute Freunde, gell? Der Amerikaner, der dich über den Tisch zieht, aber immer noch dein bester Freund sein will. Das ist etwas, diese fast schon wieder bewundernswerte Naivität, dieser Idealismus, wie die Amerikaner ihre eigenen Interessen eiskalt vertreten und dabei vermutlich ehrlich überzeugt sind, dass sie damit eigentlich unsere eigentlichen wahrsten Interessen umsetzen würden, denn der Amerikaner, das habe ich immer wieder gemerkt, kann es gar nicht verstehen, wenn man nicht Amerikaner sein möchte, dann stimmt irgendwie etwas nicht. Alle möchten doch Amerikaner sein. Und ich kann das verstehen, dass die Amerikaner das so sehen. Die ganze Welt wandert ja nach Amerika aus und die Leute sind ja auch bereit, wenn sie da die Ozeane überwunden haben, ihre frühere Identität, ihre nationalstaatliche Identität gleichsam abzuschneiden und eben Amerikaner zu werden. Aber das ist eine ganz andere Erfahrung, die die Amerikaner machen als die Europäer, auch in der Migration. Und diese Prägungen führen dann natürlich zu unterschiedlichen Verständnissen. Umso wichtiger wäre es, dass eben europäische Politiker da wären, die den amerikanischen Freunden hier etwas auch in ihrem Sinne in die Parade führen und ihnen sagen würden, schaut mal, so einfach ist das nicht und ihr könnt da nicht einfach uns überfahren und Europa zu einem Protektorat amerikanischer Interessen machen. Das geht nicht, aber leider fehlen eben auf unserer Seite solche Politiker. Rainer schickt mir aus Deutschland ein wunderbares Mail. Er schreibt, vielen herzlichen Dank für Ihre heutige Sendung. Was nur wenige können Sie beherrschen, die Kunst, sich selbst zum Besten halten zu können. Dazu passend ein Zitat Goethes über die Selbstironie. Wer sich nicht selbst zum Besten haben kann, der ist gewiss nicht von den Besten. Ja, vielen herzlichen Dank, Rainer. Allerdings ist das noch nicht eine Definition, dass man zu den Besten gehört, wenn man sich selber zum Besten halten kann. Aber es ist vielleicht eine, wenn auch nicht zwingende Voraussetzung dazu. Und auch ein Bibelzitat dann von Rainer, umfassend gebildet. Da sehen Sie eben die Weltwoche Daily Zuschauer, Matthäus 27, 29. Und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, gegrüßet seiest du, der Judenkönig. Also auch Jesus habe mit seiner Verspottung gerechnet, aber keine Angst, wir haben hier nicht Jesus-Anwandlungen und wir verstehen auch diese Anregung richtig. Das sind eben Bezüge, auch kulturelle Bezüge, die da hergestellt werden von Goethe zur Bibel. Und dann noch die Empfehlung, alle 8 Schubert-Sinfonien auf YouTube, HR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Andrés Orozco Estrada, alle 8 Schubert-Sinfonien ohne Werbeunterbrechungen innerhalb der Aufführungen, alle Stimmen glasklar, wie in einem Film-Soundtrack, ein ganz eigenes musikalisches Universum. Lieber Rainer, haben Sie vielen herzlichen Dank für diese Anregungen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das Weltwoche-Ski-Wochenende noch einmal ganz kurz Revue passieren zu lassen. Sie haben das vielleicht mitbekommen, wir haben vom Freitag bis zum Sonntag mit Lesern, mit Abonnenten der Weltwoche in Arosa, diesem wunderschönen Bergsportort in der Schweiz im Kanton Graubünden, ein eigenes Berguniversum, fast etwas wie eine Enklave, eine Oase, die da ganz nach entlegenen Kurvenfahrten sich einem öffnet. Wunderschön, ein auch traditionsreicher natürlich Schweizer Wintersportort. Dort haben wir Weltwoche-Leserinnen und Abonnenten begrüßt. Im Hotel Kulm, Grand Hotel, das hat auch eine ganz große Vergangenheit, sehr sympathisch geleitet heute und mit einem neuen Besitzer, der auch zugegen war, einem sehr erfolgreichen Unternehmer, mit dem wir dann auch über die Wirtschaft gesprochen haben. Aber eben auch die Kultur war wichtig. Pepe Lienhardt, der große Schweizer Bandleader, hat lange zusammengespielt mit Udo Jürgens. Da haben wir uns darüber unterhalten, wie wir dieses kulturelle Big Band Flair, Fly Me to the Moon, wie wir das wieder etwas verstärkt in die Berge bringen können, wunderbar. Und dann eben internationale Gäste. Wir hatten Leser, die gefahren sind mit dem Auto aus Hamburg nach Arosa, 12 Stunden, dann aus Hannover, aus Frankfurt, aus Kärnten, aus Linz, aus Singapur sind sie eingeflogen und vor allem unsere deutschen Freunde haben mir in den Gesprächen, die wir geführt haben, alle ungefähr das Gleiche gesagt. Sie haben gesagt, so eine Veranstaltung gäbe es in Deutschland, das gäbe es schlichtweg nicht, weil man müsse aufpassen, was man sage und hier diese freigeistige, freisinnige Offenheit, das sei wunderbar da in der Schweizer Bergluft, man müsse keine Angst haben, was man sage. Waren auch nicht alle gleicher Meinung da an diesem Abend, man hat auch kontrovers diskutiert. Wunderbar, das ist für mich die Weltwoche, natürlich jetzt in ganz exklusiver, wunderschöner Lage da in den Bergen oben, aber das passt eben auch zu uns. Die Freiheit aus den Bergen und die Offenheit. Und niemand muss sich schämen für seine Meinung, sondern im Gegenteil, man spricht die aus und das ist fantastisch. Vielen herzlichen Dank allen Beteiligten dafür, dass sie da mitgemacht haben. Fahnenfrevel aus Schwarz-Rot-Gold wird Blau-Gelb. Das ist ein Thema, das viele ärgert, meine Damen und Herren, auch mich. Auf unseren Verwaltungsgebäuden in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich hängt überall die ukrainische Flagge. Und bei allem Verständnis für die Emotionen, dass man angesichts der Kriegsgeul, dem David gegen Goliath, Russland helfen will, weil der David mittlerweile durch die halbe westliche Welt unterstützt wird, durch die Amerikaner, also der David ist auch schon ein kleiner Goliath geworden, zumindest was seinen großen Bruder USA angeht. Aber dass man da natürlich Solidaritätserklärungen macht, alles verständlich, am Anfang im ersten Überschwang der Gefühle, der Bestürzung, auch des Schocks über diesen Einmarsch der Russen in der Ukraine. Aber was als Sinnbild der verfehlten, einer verfehlten Politik hier ins Auge sticht, ist, dass nach wie vor diese ukrainischen Flaggen wehen. Ich habe immer gefragt, warum ärgert mich das eigentlich so? Was ist hier falsch? Ich kann Ihnen sagen, was da falsch ist. Mit diesen Flaggen zeigen unsere Politiker, dokumentieren unsere Politiker, dass sie sich nicht zuerst ihren Wählern, ihrem Land verpflichtet fühlen, sondern die Interessen anderer Länder über die Interessen ihres eigenen Landes stellen. Im Falle der Europäischen Union, zum Teil aber auch in der Schweiz, sind das die amerikanischen Interessen, sind das die amerikanisch-ukrainischen Interessen. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht der Auftrag unserer Regierungen. Unsere Regierungen haben den Auftrag, sich zuerst um unsere Interessen zu kümmern, um die Interessen ihrer Länder. Germany first, Switzerland first, nicht im Sinne des pausbäckigen, aggressiven, waffenstarrenden Stechschritt-Nationalismus, ganz im Gegenteil, um Himmels Willen sicherlich nicht das, sondern im Sinne eines aufgeklärten, ja, nationalen Eigeninteresses. Und das ist mir hier aufgegangen, dass diese Fahnen sind das Sinnbild, dass unsere Politiker die eigenen nationalen Interessen mit Füßen treten. In der Migrationspolitik, offene Grenzen, die Solidarität mit denen, die draußen sind, ist größer als mit denen, die schon da sind. Stichwort Ukraine, Stichwort Krieg. Dieser Krieg ist doch nicht im Interesse der Europäischen Union, ist doch nicht im Interesse Deutschlands, ist doch nicht im Interesse der Schweiz. Trotzdem, wesentliche Teile unserer Politik sind geradezu versessen darauf, an diesem Krieg mitzumachen, immer mehr Waffen zu liefern, damit natürlich auch die Ukraine letztlich zu zermalmen, zu verheizen, die Ukraine als Vorschlaghammer zu verwenden, um Russland, diesen Riesenstaat über 12 Zeitzonen, in die Knie zu zwingen, im Glauben, man könnte das sogar noch schaffen. Ich halte das für unmöglich. Vielleicht gibt es ein unrealistisches Szenario, in dem das gelingt, aber die Risiken auf dem Weg zur Verwirklichung dieser fremden amerikanischen Interessen der Amerikaner, die ja hinter den Ozeanen geschützt sind, die eine ganz andere Prägung hier erfahren, eine ganz andere Risikoausstattung hier zu meistern haben. Die Amerikaner haben hier gar keine großen Risiken zu gewähren, aber für uns sind das riesige Risiken und nicht einfach nur theoretische Risiken, sondern auch ganz konkret jetzt in der Wirtschaft. Wir merken das mit dieser Silicon Valley Bank, die kaputt geht, mit den Energiepreisen, die nach oben schießen, mit all diesen wirtschaftlichen Verwerfungen. Ja, man hat jetzt diese Energie Abhängigkeit, man konnte das austarieren, auch da die Fähigkeit unserer Marktwirtschaft, sich anzupassen, ist enorm, aber irgendwann ist dann einfach mal der Zapfen ab und da können sich diese Unternehmer auch nicht mehr mit allem politischen Unsinn arrangieren, der ihnen da zugemutet wird. Und eine Politik, die die Interessen des eigenen Nationalstaats in den Hintergrund stellt, um stattdessen fremde nationale Interessen nach vorne zu bringen, das ist Unheil garantiert. Das führt immer in die Katastrophe. Und diese Fahnen sind das Sinnbild, sind das Inbild dieser ganz üblen Geschichte. Ich habe ja in einer Sondersendung am Wochenende, meine Damen und Herren, über die Hobby-Sprengmeister gesprochen, über diese abstruse Theorie, dass da sechs ukrainisch, ukraine-freundliche Taucher mit einer gemieteten Motorjacht die Pipelines da Nord Stream in die Luft gesprengt haben sollen. 500 Kilo Sprengstoff, 30 Millionen Kosten. Dann in 80 Meter Tiefe habe man getaucht, also höchste Professionalität erwiesen. Dies in den lückenlos überwachten NATO-Gewässern, ohne entdeckt worden zu sein. Dann aber so dilettantisch, dass man die gefälschten Pässe irgendwo liegen gelassen hat und sogar Sprengstoffrückstände in der nicht gereinigten Yacht. Das passt einfach hinten und vorne nicht zusammen. Natürlich ist es theoretisch möglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich und es ist geradezu lachhaft, skurril, wie jetzt unsere Medien hier, nachdem sie die Seymour-Hersh-Recherche mehr oder weniger verdrängt haben, wie sie hier jetzt sozusagen den Glauben erwecken wollen, dass das alles stimmt. Das kann nicht funktionieren. Und man muss in diesem Zusammenhang einfach noch erwähnen, es haben ja deutsche Taucher, haben das ja auch versucht. Die Bundesmarine wollte zu diesen Röhren tauchen und die mussten das ja dann abbrechen, weil das so anspruchsvoll ist. Aber jetzt sollen das so ein paar begabte Hobbytaucher mit Ukraine-Sympathien geschafft haben. Das ist bizarr. Schwere Kämpfe in Bachmut, da sehen wir jetzt Risse zwischen der Zelensky-Regierung und der Militärführung, also der Theoretiker in Kiew, der Politiker, der da Haltebefehle ausgibt. Ich will jetzt nicht in die historischen Giftschränke ausgreifen. Sie kennen auch Politiker, als Deutsche kennen Sie auch Politiker, die diese unbedingten Haltebefehle, diese Stalingrad-Befehle ausgegeben haben, gegen den expliziten Rat und die Warnungen der Militärs, der Experten. Die Kriegstreiber sind heute die, die vom Krieg keine Ahnung haben, die vom Militär keine Ahnung haben. Die Militärs sind ja hier die, die immer wieder zur Mäßigung anhalten. Große Probleme in den deutschen Schulen, ähnlich wie in der Schweiz, meine Damen und Herren. Da bricht jetzt einfach das ganze falsche 68er Weltbild durch, die ganze falsche Politik, diese Verhätschelungspolitik an den Schulen, dass man den Kindern Belastungen, Hausaufgaben ersparen will, dass man inklusiven Schulunterricht macht, also die ganz Klugen und die weniger Begabten, die sogar zum Teil Handicapierten, die sollen zusammenkommen, also dieses sozialistische Gleichheitsideal, dieser Gleichheitsfimmel macht die Schulen kaputt und in Deutschland wird das Ganze immer noch etwas extremer, immer etwas gründlicher gemacht als in anderen Ländern und darum haben sie dort jetzt eine ganz große Schuldebatte in den Zeitungen. Der Fall Gary Lineker löst einen politischen Vulkanausbruch aus. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Bei der BBC ist der frühere Spitzenfußballer Gary Lineker ausgemustert worden, weil er sich sehr kritisch mit der Flüchtlingspolitik der Regierung auseinandergesetzt hat. Und für mich bedeutet dieser Fall einfach einmal mehr auch Abgehobenheit dieser öffentlich-rechtlichen Sender. Jetzt die BBC hat hier offenbar die Notbremse gezogen, hat gesagt, das geht einfach nicht, wenn wir jetzt da als öffentlich-rechtliches Programm gegen eine Flüchtlingspolitik polemisieren, die vermutlich von einem Großteil unserer Zuschauer für richtig beurteilt wird, auch wenn das ein prominenter Moderator ist. Jetzt könnte man das als positives Signal werten. Ich kenne da die Hintergründe zu wenig, die bei dieser Entlassung mitgewirkt haben. Auf jeden Fall finde ich das interessant, dass hier die BBC-Verantwortlichen reagiert haben, während in Deutschland, in der Schweiz oder auch in Österreich das öffentlich-rechtliche Fernsehen hier einen geradezu ideologischen Kurs der offenen Grenzen führt und das auch noch entsprechend vorantreibt. Über die Oscar-Feierlichkeiten haben wir gesprochen. Ich habe noch eine Buchempfehlung für Sie, ganz zum Schluss, wirklich interessant. Europas offene Wunde, Wladimir Sergienko, ein in Deutschland lebender ukrainischer Schriftsteller, der hier minutiös die Hintergründe des Ukraine-Kriegs aufarbeitet, 2020 geschrieben. Auf allen Seiten wurden Fehler gemacht. Dieses Buch ist dringend zu empfehlen. Europas offene Wunde, Wladimir Sergienko. Ich bin noch nicht ganz fertig. 150, 160 Seiten. Das ist eine angenehme Länge, die man auch verdauen kann. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Morgen geht's weiter. Bleiben Sie zuversichtlich. Licht und Schatten gehören zusammen. Ohne Schatten kein Licht, ohne Licht kein Schatten, und wir Menschen sind befähigt, das auszuhalten, glauben Sie mir. Wir sind keine Schneeflocken, wir haben schon Widerstandskräfte. Es ist ja bewundernswert, was die Menschheit schon alles ausgehalten hat, was sie sich auch selber immer wieder zugemutet hat. Das ist an sich eine Frechheit, das ist ein Skandal und keineswegs als Plädoyer oder Rechtfertigung für all die Katastrophen zu verstehen. Aber wir sehen, dass hier eben doch Lebenskräfte am Wirken sind, die das menschliche Maß übersteigen. Doch bevor wir jetzt wieder in die Metaphysik abheben, sage ich auf Wiedersehen miteinander. Ich freue mich auf morgen.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.